Ja, ich war am Überlegen, ob ich oben. Als Lehrer habe ich ja immer von oben herab unterrichtet. Aber es geht auch so. Ist vielleicht auch heilsamer, so von gleich zu sprechen. Ja, wir haben ja zwei wichtige Dinge von der Gebrechlichkeit des Menschen heute gehört und wie groß es ist, dass wir den Herrn haben mit seiner Kraft und seinem mutmachenden Zeugnis. Ich habe das letzte Mal ja über Josef gesprochen und ich wollte eigentlich nur 10 bis 15 Minuten Josef besprechen, weil wir in der Bibelstunde am Mittwoch ja mit großem Gewinn, muss ich mal ganz deutlich sagen, hat der Harald ja eben auch schon gesagt, mit großem Gewinn die Geschichte Josefs sehen und sehen, wie Gott die Dinge in der Hand hält, die Fäden in der Hand hält. Und das können wir ja nicht nur in Bezug auf Josefs sagen, wir können das in Bezug auf die Ukraine auch sagen, was ja eine sehr gefährliche Sache ist. Man weiß nicht, der Putin erinnert mich manchmal an einen Angstbeißer, einen Hund, der Angst, der in die Ecke getrieben eigentlich etwas tut, was er sonst nie vertut, dann beißt er. Und es könnte sein, dass solche Politiker zu allem fähig sind. Wir Deutschen haben das ja mit Adolf Hitler gesagt. Der hat erst Gift genommen und sich eine Kugel in den Kopf geschossen, als Berlin in Schutt und Trümmern lag. Er hätte das ja 2 Jahre früher auch tun können, ja. Aber das hat er nicht getan. Und das ist, also, wir merken jetzt noch einmal in dieser Situation Pandemie und was Gaspreise und alles, was dazu gehört, dass das Leben nicht so ein Zuckerschlecken ist, ne? Aber wir wissen, der Herr ist auf unserer Seite. Das ist das Gute. Wir sind geborgen in der Liebe Gottes. Das ist was ganz Großartiges. Können wir nicht dankbar genug sein? Ja. Und Gott hat uns sein Wort gegeben. Wir haben auch heute Morgen so schöne Worte aus der Bibel gehört und es gibt so viele davon. Ja, über Josef haben wir gesprochen. Ich wollte eigentlich noch über Petrus und Paulus und Timotheus sprechen. Über diese vier. Und mein innerer Gedanke, weshalb ich darauf gekommen bin, mir ist nochmal in besonderer Weise wichtig geworden, dass Gott mit uns Wege geht und wir und Gott uns nicht da lässt, wo wir angefangen haben. Er lässt den Josef da nicht und er lässt den Petrus da nicht. Und unser Leitspruch soll sein, auch der vom letzten Mal, Sprüche 22, Vers 6, erziehe den Knaben seinem Weg entsprechend, er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird. Das bezieht sich auf Josef und das bezieht sich auch auf Petrus. Josef wurde sozusagen von den Schafen, es waren vor allen Dingen Schafe, die zu hüten, an Schafen weggeholt, oder man kann auch sagen, aus der schützenden Umgebung seines Vaters Jakob. Der war ja viel zu Hause geblieben, hat sich mit dem Ollen unterhalten. Und bei Jakob hat er viel gelernt. Aber dann nimmt ihn Gott da weg. Das steht da nicht. Jakob sagt, du musst jetzt mal zu deinen Brüdern gehen. In Wirklichkeit nimmt ihn Gott weg, da wo er steht. Und es gibt da eine gewisse Ähnlichkeit mit Petrus zum Beispiel. Lesen in der Bibel, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie zugleich die Netze und folgten ihm nach. Und es beginnt hier im Leben des Petrus und des anderen Jüngers, auch so ähnlich wie bei Josef, ein Weg ins Offene hinein. Sie wissen gar nicht, was sie erwartet. Wissen sie absolut nicht. Und das, was mich hier so bewegt bei diesen Geschichten, Gott geht mit uns Wege. Und wenn, kennen wir wahrscheinlich, wenn wir mal so unser Gedächtnis so durchforsten, wir haben viele Menschen, Christen kennengelernt, die früher so waren und am Schluss ihres Lebens waren sie so. Und manchmal haben dann die Geschwister gesagt, wir hätten nicht gedacht, dass das so mal mit dem werden würde. Und sehr häufig so, Gott geht mit uns zu Wegen. Wir haben ja im Chor ja auch gesungen, das Lied, du gehst zu wunderbare Wege, um den, oh Gott, um deinen, den deinen Wohl zu tun. Dass ich mich ruhig niederlege und ganz in deinem Arm zu ruhen. Was dann auch kommen mag geschehen, dein Vater Herr, wird es versehen. Weiter weiß ich es nicht. Lore weiß vielleicht noch besser, auch nicht mehr. Aber es geht darum, und am Anfang noch ein Satz, der euch mal so richtig in Schwung bringen soll. Das kommt von einem Mann, ich weiß nicht, wie weit ihr den kennt, der heißt Bert Brecht. Bert Brecht war kommunistischer Schriftsteller. Er ist aber mal gefragt worden, Herr Brecht, was hat Sie denn in Ihrem Leben am meisten beeinflusst? Dann sagt der Kommunist, Sie werden lachen, die Bibel. Das muss man sich mal vorstellen. Und er hat auch wirklich gute Dinge geschrieben, die man sich auch hinter die Ohren schreiben kann. Er hat eine Reihe von Geschichten geschrieben, Geschichten vom Herrn Keuner hießen die. Und eine, die hat mich mal so richtig am falschen Fuß so erwischt und hat mir wirklich sehr geholfen. Da heißt es, Herr Keuner trifft in der Stadt einen Menschen, mit dem er früher gute Beziehungen hatte, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Und der Fremde, der sagt zu ihm, ach Herr Brecht, ach Herr Keuner, so, ach Herr Keuner, schön, dass wir uns sehen, Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Wie? Sagt Herr Keuner und erbleichte. Da war die Geschichte zu Ende. Ja, warum ist er bleich geworden? Der hat sofort gewusst, wie, ich soll noch immer derselbe sein, der ich vor 5 Jahren war? Er hätte das als Enttäuschung wahrnehmen müssen. Er hat sich verändert. Er hat sich verändert. Und wenn wir unser Leben, alle, da brauchen wir nicht den Brecht, aber der hat das so schön auf den Punkt gebracht, brauchen wir nicht. Wenn wir an unser Leben denken, wo war ich vor 5 Jahren, geistig, seelisch, vielleicht auch körperlich? Wo war ich vor 10 Jahren? Habe ich so gedacht und gehofft und so weiter geliebt, gearbeitet, so gesund? Und dann werden wir auch feststellen, nee, also vor 10 Jahren war die Sache doch wesentlich anders. Und so finden wir das auch bei Petrus. Heute kann man ja alles im Internet nachgucken, im Bibelprogramm der Elberfelder Übersetzung von CSV, ältere Sammlung, CSV, gute Bibel, ist übrigens die gleiche, mit ein paar Kleinigkeiten geändert, wie die von CLV in Dillenburg. Habe ich nachgeguckt, der Name Petrus kommt im Neuen Testament 140 Mal vor. Ich habe nicht gezählt, also ich verlasse mich da drauf. Was man daran erkennen kann, im Neuen Testament spielt der Petrus offensichtlich eine ziemliche Rolle. Das ist das. Und ich kann die Bibelstellen nicht alle hier vorlesen. Das geht nicht. Und wir merken aber da, wir gehen ja davon aus, dass die Bibel vom Heiligen Geist geleitet ist von vorne bis hinten. Dass uns Gott damit deutlich macht, hier achtet mal auf den Mann, achtet auf Petrus. Und dann werden da ja auch Sachen erzählt. Zum Beispiel Kapitel 14, Vers 28, ich glaube, das war im Lukas, ich weiß aber hier nicht, oder Matthäus. Da ist die Geschichte, die Jünger auf dem See, im Sturm, und als sie dann erkannt haben, dass der Herr ihnen entgegenkommt, dann muss der Petrus auf die Spitze treiben und sagt, Herr, wenn du willst, dass ich zu dir kommen soll. Da heißt es, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Das war ja das, was er ausprobieren wollte, nicht? Er konnte übers Wasser laufen. Und dann heißt es, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er, Herr, und sprach, Herr, rette mich. Ein Sieg und eine Niederlage, ganz nebeneinander, so stellt uns den vor. Da merken wir, dass der Petrus, und das ist, glaube ich, auch das Sympathische an diesem Petrus, er ist ein Mensch, der ja nicht nur Höhen und Tiefen hat, der wirklich sehr gegensätzlich zusammengesetzt ist. So rettet er, er kriegt Angst. Jetzt ist es vorbei, jetzt gehe ich unter und der Herr rettet ihn. Er ist aber auch ein Mann, der manchmal sogar ein bisschen vorlaut ist, aber den der Herr auch gebraucht, um bestimmte Dinge in der Öffentlichkeit mal zu sagen. In Kapitel 16, Vers 16, da heißt es, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Da ist er wirklich ein Werkzeug in der Hand Gottes, um die Jünger zu stärken, um das Bekenntnis zuerst mal zu sagen, in der Situation, in der sie sich gerade befinden. Und dann aber auch dieses Bekenntnis ist wert, in die Schrift aufgenommen zu werden. Das steht in der Bibel. So ist er. Und wir lernen da auch den Charakter des Petrus kennen. Er ist ein starker Charakter, der vielleicht manchmal unbesonnen, aber manchmal auch zur rechten Zeit den Mund auftut. Auch bei der Verklärung ist er dabei. Und da sagt er auch dann so, wie es ihm um Herz geht, Herr, es ist gut hier, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Das war auch wieder gut gemeint, aber der Herr, der ja nun wusste, wie es um den Petrus steht, nimmt das so an, aber wir dürfen auch sagen, dass das wahrscheinlich der Herr auch wertgeschätzt hat, dass der Petrus aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat und hat gesagt, hier sind wir doch so gut dran, hier können wir bleiben. Es kommt aber anders, dann kommt die Verklärung Jesu und da sagt er nichts. Das haben sie still und in Demut und in Ehrfurcht hingenommen. So geht es weiter mit ihm. Und wenn wir diese Evangelien so in Bezug auf Petrus lesen, dann müssen wir sagen, ja, er war so einer, der war schnell dabei und wer viel redet, redet dann natürlich auch manchmal Dinge, die gut gemeint, aber schlecht gemacht sind. Kurze Zeit später, Kapitel 26, spricht Petrus zum Herrn, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen alle Jünger. Dadurch wird das ein bisschen sozusagen bewertet, zurückgenommen. Die anderen waren noch nicht besser. Der Petrus hat nur einen Mund aufgemacht. Und wenn ich mit dir sterben müsste, er war so voller Liebe zum Herrn. Aber er hat sich selbst nicht so richtig eingeschätzt. So was Ähnliches sagt er nochmal in Johannes 13. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Und dann weißt du schon mal drin, da kommt eine Situation, da wirst du mich verleugnen. Ja? Das steht alles dahinter. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so emotional lese und sage, ich kann den Petrus so gut verstehen, das ist ein impulsiver Mann, der das Herz auf der Zunge trägt, aber das Herz ist auch manchmal wenig von einer geistlichen Einsicht geprägt, jedenfalls bis dahin. Denn kurze Zeit später in der Leidensgeschichte, da wird er ja angeklagt. Was, du Petrus, du bist hier, jetzt, hier im Hof? Du bist doch auch einer von denen, wahrhaftig, du bist einer von denen. Denn auch deine Sprache verrät dich. Die Galiläer sprachen etwas anders als die Juden. Und zugleich krähte der Hahn. Da fing er an, sich zu verfluchen, zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und zugleich krähte der Hahn. Was muss das schlimm gewesen sein? Das andere war ja auch noch präsent. So ein schlechtes Gedächtnis hatte der Petrus nicht. Und zugleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Es wäre so schön gewesen für ihn, er hätte das rückgängig machen können. Aber was da mal so gesagt ist, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Das ist gesagt. Und das ist auch etwas, was uns berühren sollte. Wir sollen ja nicht schnell zum Reden sein, das sagt das Wort auch, aber nüchtern sollte es sein. Vorher wird dann ja auch noch im Garten von Gethsemane an einem Evangelium gesagt, dass er einem Knecht, zack, mit dem Schwert das Ohrhaupt abgehauen hat. Es steht alles knallhart nebeneinander bei diesem Mann. Knallhart. Und solch einen Mann hat der Herr erwählt. Wenn wir den Petrus so vielleicht früher gut gekannt hätten, dann hätten wir vielleicht dem Herrn auch noch gesagt, Herr, hast du da nicht den falschen Mann genommen? Wir kennen den, der ist prima, aber dem brennen ständig mal irgendwelche Sicherungen durch. Dann macht er das und dann macht er das. Und das ist für uns ja auch so eine wichtige, wirklich ernste Ermahnung, doch unseren Weg in Nüchternheit und großer Fähigkeit zum Selbstgericht zu sügen. Wir sagen manchmal Dinge, die schlimm sind und dann sind sie gesagt und wir sagen uns selbst dann, hättest du besser auf die Zunge gebissen, als das gesagt haben. In dem Alten Testament schon, welch ein Petrus oder Jakobus verweisen auf diese Stelle, dass wir unsere Zunge hüten müssen, welch einen großen Wald sie anstecken kann. Das ist das und diese Erfahrung erkennen wir hier beim Petrus. Ja, dann kommt natürlich das furchtbare Ereignis, dass der Herr verhaftet wird, dass er gefoltert wird, dass er ans Kreuz geschlagen wird. Und dann diese Hoffnungslosigkeit der Jünger, die Auferstehung und alles wird anders. Alles wird anders. Auf die Einzelheiten will ich da jetzt schon gar nicht mehr eingehen, aber auf eine wichtige Stelle in Johannes 21. Das ist die Stelle, wo dann der Herr nach all diesen Ereignissen, die liegen ja noch nicht weit zurück, als sie da am See sind. Und Petrus wieder übrigens, ja, auch sagt, ich gehe hin fischen. Und die anderen sagen, wir gehen mit. Das war auch nicht viel besser, dass sie sagen, wir gehen mit. Ich gehe hin fischen. Dann erscheint der Herr am See und nicht nur das, er steht da. Da ist ein Feuer, das wir nicht gemacht haben. Da liegen ein paar Fische drauf, die sie essen können. Ja. Und von den anderen Jüngern erfahren wir nicht viel. Aber mit dem Petrus bei dem Essen, da heißt es in Johannes 21, Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn Jona, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er, der Herr Jesus, spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Das ist der Kardinalpunkt, der Point of No Return, könnte man sagen. Ja. Der Point of No Return. Liebst du mich? Der Herr zeigt dem Petrus hier, worauf kommt es denn wirklich an? Es kommt darauf an, dass wir den Herrn lieben. Dass wir uns erfüllen lassen von seiner Person. Und dass das auch kein Mittel für den Konkurrenzkampf untereinander ist, unter den Jüngern. Da sagt er: Liebst du mich mehr als diese? Da sind die anderen Jünger im Hintergrund, könnten Maßstäbe sein. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du, Petrus, den Herrn liebst. Das ist entscheidend. Liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Und dann guck nicht auf die anderen. Es kommt dann der Ausruf: Weide meine Lämmer und so weiter. Wir kennen dieses ganze spezielle seelsorgerliche Handeln des Herrn an diesem Petrus, von dem er weiß, dass dieser Petrus noch vieles zu tun hat. Vieles zu tun hat. Und er ist ja, dann in der Gemeinde der ersten Christen von vornherein ein Bruder, der die anderen raufrichtet, der sich vor sie stellt, der sich für sie einsetzt und der dann auch begabt ist, Wunder zu tun in der Apostelgeschichte. Und er tritt mit einer Selbstsicherheit da auf. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte heißt es an einer Stelle, da heilt er den gelähmten Aeneas, heißt er: Jesus Christus, mach dich gesund, steh auf und mache dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Andere Beispiele. Es lohnt sich, die Einzelnen mal vorzulesen, wie jetzt dieser Petrus spricht. Dieses Impulsive, das er in den 3 Jahren bei dem Herrn doch so stark gehabt hat, das ist gar nicht mehr so da. Und so kann der Herr ihm dann auch Dinge offenbaren, die für die Geschichte der Kirche im Ganzen außerordentlich groß ist. Wir denken an das mit dem Cornelius, dem römischen Hauptmann, also ein Römer, auch staatspolitisch will ich mal so sagen, einer mit einem Amtsauftrag, der aber von der Notwendigkeit der Errettung geprägt ist, aber den Weg dahin noch nicht findet. Da wird Petrus hingeschickt, der Cornelius, er wird errettet, er bekehrt sich und die anderen um ihn herum auch und der Heilige Geist fiel auf sie alle. Das ist ja ein ganz enormes Erlebnis, das heißt ja hier, dass ein Heide mit seinem Anhang, mit seinem familiären Anhang und den Knechten in die Gemeinde Gottes aufgenommen wird. Das haben ja die Geschwister dann in Jerusalem mit größtem Befremden gesehen. Und der Petrus kommt dann nach Jerusalem und muss sich verteidigen. Er sagte: Was kann ich denn machen, wenn der Heilige Geist da fällt? Auf die fällt. Zweifellos, andere haben das gesehen. Was kann ich denn machen? Da ist er sogar so ein bisschen defensiv, dass er und die Geschwister sind aber geistlich genug und sagt: Wenn das so ist, dann müssen wir das nicht nur erstens akzeptieren und wir dürfen uns auch freuen, dass diese Menschen zum Glauben gekommen sind. Und da geht die Türe weit auf in die Mission. Obwohl es auch noch nicht ausgestanden ist, denn bei Paulus sehen wir das ja auch, eine Geschichte, auf die man noch eingehen muss. Es gab immer wieder vor dem pharisäischen Hintergrund, die ersten Christen in Jerusalem, die brachten ja auch ihre Erziehung mit, ihre Geschichte. Sie waren im Glauben an das Gesetz groß geworden, kannten in großen Teilen das Alte Testament, kannten die Opfer und so weiter und sahen sich selbst als Teil des auserwählten Volkes, das Gott schon dem Abraham verheißen hatte. Und jetzt mussten die sich sagen, wie, die auch? Die auch? Deswegen hat auch Gott so stark eingegriffen. Das war für die Juden nicht einfach. Sie sind das auserwählte Volk und jetzt nicht mehr? Im Moment lese ich in Abständen den Epheserbrief. Wenn man da die dritten und vierten Kapitel mal liest, da sehen wir, wie der Apostel Paulus das noch einmal deutlich macht, dass hier die Zwischenwand der Umzäunung aus dem Tempel weggenommen worden ist. Und es geht ja nicht um den Zaun selbst, sondern um die Bedeutung, die der Zaun hat. Das heißt, Paulus und Petrus sagen, auch die, die nicht zum auserwählten Volk gehören, dürfen in die Gegenwart Gottes treten. Das ist das Besondere. Und so wird dieser Petrus ein Mann, wirklich, den der Herr erzogen hat. Er hat immer wieder vermittelt. Es ist ihm selbst schwer gefallen. Hinterher, der Paulus musste ja auch sehr stark kämpfen auf dem sogenannten Konzil in Jerusalem. Da ist ja hart diskutiert worden. Und schließlich aber, und das ist auch vorbildlich für uns, hat man einen Konsens gefunden. Da haben dann die in der pharisäischen Tradition stehenden Christen gesagt, ja, wir akzeptieren die Christen, sie sollen sich nur vom Erstickten, vom Blut und das enthalten. Dann können wir Frieden machen. Und du kriegst von der menschlichen Seite her das Evangelium freie Bahn zur Verkündigung. Dass es immer noch mit Schwierigkeiten zu tun hat, das können wir sehen. Und das ist auch dann die Aufgabe des Paulus gewesen, das dann mit aller Kraft durchzusetzen. Und da sehen wir ähnlich übrigens wie bei Josef, dass ein scheinbar schlimmes Ereignis große Früchte, geistliche Früchte trägt. Denn es geschieht eine Verfolgung dann in Jerusalem, die Menschen werden zerstreut, der eine flieht dahin, der andere flieht dahin und eine ganze Reihe gehen nach Antiochien und verkünden das Evangelium. Und Antiochien, das wächst. Und von Antiochien geht dann die Evangelisation unter den Nationen so richtig voran, breitet sich aus. Das ist sozusagen das Fundament, das irdische Fundament, von dem aus Paulus dann agieren kann. Es hat auch alles damit zu tun und da steht Petrus tatsächlich in der Mitte. Das ist der so viele große Sachen gesagt hat, der aber auch manchmal sehr unbeherrscht war, aber den Gott nicht im Stich lässt. Apostelgeschichte, auch hier wieder, da wird er ja ins Gefängnis geworfen, er wird durch einen Engel des Herrn befreit, die Gemeinde wird erbaut. Und wenn wir dann in die Briefe gucken, unter diesem Aspekt, 1. und 2. Petrusbrief, das ist ja das Letzte aus dieser Petrusgeschichte, ich muss das immer nur andeuten, man könnte da 3 Stunden drüber reden. In der Petrus, wie sanft er spricht, wie, man könnte sagen, wie lieb er geworden ist. Das ist ein Mensch, der wirklich vom Herrn gebildet worden ist. Das ist das Schöne. Und Petrus wird herausgeführt und kann so zu einem Nutzen noch für die Gemeinde sind. Er ist gewachsen. Er ist gewachsen an den Aufgaben, die ihm Gott gegeben hat. Und Gott hat ihn, und das ist für uns auch so wichtig, ist so wichtig, dass, ich muss gerade noch was suchen, ich habe noch einen Zettel. Ja, ich möchte euch nämlich noch zum Schluss etwas vorlesen. Ja, es geht um den Wandel, ja, um den inneren Wandel, dass wir alle lernen, unser Leben zu nutzen, um uns im Lichte der Schrift, deswegen ist das Lesen der Schrift so wichtig, und in der Leitung des Geistes so zu verändern, wie Gott das von uns möchte. Und er meint es gut mit uns, wir dürfen ihm anvertrauen. Ich will euch mal einen kleinen Kalenderzettel vorlesen aus einem Kalenderzettel, den wir seit Jahren lesen, ein amerikanischer, den haben wir damals angefangen zu lesen, weil ich Englisch lernen musste für China. Da haben wir gesagt, wir lesen den englischen Zettel, hat sich wunderbar gelernt, bewährt. Das ist jetzt 20 Jahre, wir lesen den Zettel heute noch. Und ich weiß nicht wann, war mal folgender Zettel zu lesen da, ist ganz kurz. Die Seescheide ist eine seltsame Kreatur. Sie klebt an Felsen und Muscheln und sieht aus wie ein weicher Plastikschlauch, der mit der Strömung schwimmt. Es ist also eine Meerespflanze. Sie bezieht bezieht ihre Nährstoffe aus dem vorbeiziehenden Wasser und führt ein passives Leben, das weit von ihrer einst aktiven Jugend entfernt ist. Die Seescheide beginnt ihr Leben als Kaulquappe, mit einem primitiven Rückenmark und einem Gehirn, das ihr hilft, Nahrung zu finden und Schaden zu vermeiden. Als Jungtier verbringt sie ihre Tage damit, den Ozean zu erforschen. Doch wenn sie erwachsen ist, passiert etwas mit ihr. Wenn sie sich auf einen Felsen niederlässt, hört sie auf zu forschen und zu wachsen. Auf makabre Art und Weise verdaut sie ihr eigenes Gehirn. Rückgratlos, gedankenlos, passiv mit der Strömung fließend. Der Apostel Petrus ermutigt uns, nicht dem Schicksal der Seescheide zu folgen, da Reife für uns bedeutet, Gottes Natur anzunehmen. Bist du und ich aufgerufen zu wachsen? Geistig in unserer Erkenntnis Christi, geistlich in den Eigenschaften wie Güte, Ausdauer und Selbstbeherrschung und praktisch, indem wir neue Wege der Liebe, der Gastfreundschaft und des Dienstes an anderen durch unsere Gaben erkunden. Ein solches Wachstum, sagt Petrus, wird uns davon abhalten, ein unwirksames, unproduktives Leben zu führen. Diese Berufung zum Wachstum ist für einen Rentner genauso wichtig wie für einen Teenager. Die Natur Gottes ist so groß wie der Ozean. Wir sind kaum ein paar Meter geschwommen. Erforsche seinen unendlichen Charakter, erlebe neue geistliche Abenteuer, studiere, diene, gehe Risiken ein, wachse. Amen.